Jean La Pucelle, genannt Jeanne d'Arc, oder wie die Deutschen sagen, Johanna von Orléans, wird am 6. Januar 1412 in Domremy, Lothringen, als Tochter des Bauern und Dorfbürgermeisters Jacques Tarc geboren. Am 30. Mai 1431, sie ist jetzt 19, verbrennt man sie bei lebendigem Leib auf dem alten Marktplatz in Rouen an der Seine.
Gilles de Rais, oder wie man nach langem Schweigen seit dem 17. Jahrhundert sagt, Ritter Blaubart, wird 1404 auf einem Schloss bei Angers an der Loire als Sohn reicher Adliger geboren. Am 26. Oktober 1440, er ist 36 Jahre alt, wird er auf einer Wiese vor der Stadt Nantes gehängt.
Jeanne wird der Ketzerei beschuldigt und ihr wird vorgeworfen, wiederholt Männerkleidung angelegt zu haben. Das Urteil lautet Verbrennung als Ketzerin. Am Mittwoch, dem 28. März 1431, spricht sie dieses vom Gerichtsschreiber notierte Gebet. Gütiger Gott, bei eurem heiligen Leiden bitte ich euch, mir zu offenbaren, wenn ihr mich liebt, wie ich diesen Männern der Kirche antworten soll. Was die Kleider anbelangt, so bekenne ich wohl das Gebot, warum ich sie angelegt habe. Doch weiß ich nicht, auf welche Weise ich sie ablegen soll. Möge es euch gefallen, mir dies zu sagen. Jeanne wird zum Opfer politischer Intrigen. Ihre Richter sind Universitätsprofessoren und Bischöfe. Erst 500 Jahre nach ihrem Tod wird sie 1920 von Papst Benedikt XV. Heilig gesprochen.
Der Ritter und Marschall des Königs, Gilles de Rais, wird beschuldigt, in 8 Jahren mindestens 140 sexuell motivierte Kindermorde begangen zu haben. Manche sprechen von über 800. Das Urteil lautet Tod durch den Strang. Das ist nicht standesgemäß. Gilles de Rais gibt einen Abgrund von Rätseln auf. Durch die Unerträglichkeit, die Monstrosität seines Wahns deutet ihn die Nachwelt zum Ritter Blaubart um und so findet Gilles de Rais unter dem exotischen Namen Blaubart auch Eingang in Grimms Märchen.
Gilles de Rais geistlicher Richter ist ein Bischof, der diesen grandiosen Verbrecher vor seiner Hinrichtung wieder in den Schoß der Kirche aufnimmt. Der weltliche Richter ist ein Herzog, der scharf auf die Besitzungen de Rais ist. Gilles de Rais wird Ende des 18. Jahrhunderts zum literarischen Vorbild des Marquis de Sade. Er steht in der Ahnenreihe der Monster von Helio Gabal über Nero, den Fürsten Vlad, bekannt als Dracula oder der Pfähler, der Gräfin Erzsébet Báthory, deren Geschichte große Ähnlichkeiten mit der Gilles de Rais aufbietet, bis zu Hamann, Kürten oder Bartsch.
Wenn wir nach dem Zusammenhang dieser Geschichte, dieser Person und der ganzen Angelegenheit suchen, ahnen wir etwas Grundlegendes. Dieses Monstrum, das der Blaubart jener Landstriche ist, in denen die Trümmer der feudalen Mauern und Türme bei Nacht Entsetzen verbreiten. Dieses Monstrum tritt vor uns hin wie ein Kind.
Nur die Vernunft bestimmt das Ungeheuerliche der Tatsache, dass die Monstrosität dem Menschen, dem Vernunftwesen eigen ist. Im Grunde sind weder Tiger noch dieses Kind Monstren. Aber in dieser von der Vernunft beherrschten Welt fasziniert ihre anscheinende Monstrosität. Sie missachten die notwendige Ordnung. Sie brechen aus. Georges Bataille, Gilles de Rais, 1959.
Befragung Jeannes durch den Richter während des Prozesses in Rouen.
Als ich 13 Jahre alt war, hatte ich eine Stimme, die von Gott kam, um mich zu leiten. Das erste Mal hatte ich große Furcht. Die Stimme kam zur Mittagsstunde. Es war im Sommer, im Garten meines Vaters. Ich habe die Stimme gehört, mir zur Rechten, von der Seite der Kirche her. Fast immer begleitet sie eine große Helligkeit. Dieses Licht kommt von derselben Seite, von der man die Stimme vernimmt. Dort zeigt sich meist ein heller Schein. Beim dritten Anruf wusste ich, es war die Stimme eines Engels. Als ich zum ersten Mal die Stimme hörte, gelobte ich, so lange jungfräulich zu bleiben, wie es Gott gefallen wollte.
Habt ihr selbst zu Gott gesprochen, als ihr gelobtet, eure Jungfräulichkeit zu bewahren?
Es sollte wohl genügen, es denen zu versprechen, die durch ihn gesandt waren, nämlich der heiligen Katharina und der heiligen Margareta.
War die Stimme, die zu euch sprach, die eines Engels oder die eines Heiligen oder einer Heiligen oder auch die Stimme Gottes selbst oder ein Mittler?
Es waren die Stimmen der heiligen Katharina und der heiligen Margareta. Und ich habe auch viel Rat vom heiligen Michael erhalten.
Welches war denn die erste der Stimmen, die zu euch kam, als ihr etwa 13 Jahre alt wart?
Das war der heilige Michael, den ich vor meinen Augen sah. Er war nicht allein, sondern von Engeln des Himmels begleitet.
Habt ihr den heiligen Michael und die Engel leibhaft und wirklich gesehen?
Ich habe sie mit meinen Augen gesehen, wie ich euch alle sehe. Als sie mich verließen, weinte ich, denn ich wünschte, sie hätten mich mit sich fortgenommen.
Sehen die Heiligen immer genauso aus? Tragen sie Kronen oder Tunikas? Haben die Heiligen, die euch erschienen, Haare?
Das will ich wohl meinen.
An diesem Tag gibt sie auch jene berühmt gewordene Antwort auf die Frage, ob die heilige Margareta Englisch spricht.
Warum sollte sie Englisch sprechen, da sie nicht auf der Seite der Engländer ist? Die Herren des Gerichts von Rouen haben sich für das Banner der Jungfrau ungemein interessiert. Nach Jeannes Beschreibung vom 27. Februar war es weiß und von Lilien übersät, zeigte den Herrn der Welt, einen Globus in der Hand und zwei Engel an der Seite. Außerdem waren die Namen Jesus und Maria zu sehen. Es wurden zahlreiche alberne Fragen gestellt. Wo die Namen standen, an der Seite, oben, unten. Erwähnenswert ist die Antwort auf die Frage, ob sie Wimpel ihrer Kampfgefährten mit Weihwasser besprengt habe oder habe besprengen lassen. Das wisse sie nicht. Wenn es geschehen sei, dann nicht auf ihren Befehl hin. Bei der Zusatzfrage, ob sie nie gesehen habe, wann Wasser darauf gegossen worden sei, verlor sie die Geduld. Das gehöre nicht zum Prozess. Und wenn sie es gesehen habe, so sei sie jetzt nicht geneigt, darauf zu antworten.
Die Fragen zu Jeannes Stimmen, die am Morgen des 17. März gestellt wurden, waren etwas intelligenter. Sie habe die Engel so malen lassen, wie sie in Kirchen gemalt würden, nicht also in der Weise, wie ihr der heilige Michael erschien. Wenn sie nicht die Helligkeit habe malen lassen, die ihr mit dem Engel oder den Stimmen erscheine, dann nur, weil es ihr nicht befohlen worden sei. Aber das Banner sei auf Befehl des Herrn gemacht worden durch die Stimmen der heiligen Katharina und Margarete, die ihr sagten: Nimm das Banner von Seiten des Himmelskönigs. Und weil sie dies gesagt hätten, habe sie die Gestalten des Herrn und der beiden Engel malen lassen. Dann wurde sie gefragt, ob sie mit der Kraft dieses Banners alle Schlachten gewinnen werde, die sie schlage, und ob sie aufgrund des Banners die Siege haben werde. Sie erwiderte, die Heiligen hätten ihr gesagt, sie solle das Banner kühn ergreifen und Gott werde ihr helfen. Wer oder was hat mehr geholfen? Sie dem Banner oder das Banner ihr? Sie antwortete, was ihren oder des Banners Sieg anbelangt, das alles liege beim Herrn. Der Fragesteller war hartnäckig. Ob die Hoffnung, den Sieg zu haben, auf ihrem Banner oder auf ihr gegründet gewesen sei? Die Antwort war kurz. Sie war auf unseren Herrn gegründet und auf nichts anderes. Am 22. Oktober 1440 tritt Gilles de Rais schluchzend und tränenüberströmt vor die Schaulustigen und Gaffer, die sein Ende sehen wollen. Er verlangt in gemeiner Sprache, also nicht in Latein, sein Geständnis der Öffentlichkeit preiszugeben. Er hat alles detailliert zugegeben, ohne Folter und sich einen 10.000-fachen Tod gewünscht. Zur Reinwaschung von seinen Sünden, zum Ruhm der heiligen Mutter Kirche und zur Ermahnung aller Familienväter, dass sie wachen über ihre Kinder und sie mit äußerster Strenge züchtigen. Seine Schandtaten und Abscheulichkeiten schildert er genüsslich in grellen Farben, sodass der Bischof das Kruzifix des Gerichtssaals verhüllen lässt.
Anfang März 1429 trifft Gilles de Rais Jeanne d'Arc am Hof des Königs in Chinon. Gilles gehört danach zur Eskorte der Jungfrau. Er wird die Befehle Jeans ausführen. Jeanne ist mit ihren 17 Jahren ein Star. Dieses Mädchen aus einer anderen Welt, deren Glanz nicht nur ihn blendet. Sie wird von der gesamten Soldateska angehimmelt. Doch sie ist unberührbar. Waffenkameraden sagen im Prozess, sie brachte mir solche Achtung bei, dass ich nie gewagt hätte, sie zu begehren. Ich schwöre, dass ich ihr gegenüber nie ein Verlangen oder eine Begierde verspürt habe. Oft, wenn wir untereinander von den Sünden des Fleisches prahlten oder von lüsternen Dingen, die Begierde zu stacheln, verstummten solche Reden, wenn die Jungfrau sich näherte und die Lust des Fleisches erstarb.
Gilles de Rais wird mit großer Gefolgschaft von Bewaffneten und Tross zum politischen Werkgefährten Jeannes. Er frönt an ihrer Seite dem Kriegsspiel, das seit seinem 14. Lebensjahr sein Leben ausmacht. Er findet bei ihr einen Sinn für seine Existenz als Edelmann. Er will wie viele andere mit Haut und Haaren ruhmreich kämpfen. Gilles spielt seit der Eroberung Orléans eine entscheidende Rolle. Seine herausragende Rolle als Heerführer wird später totgeschwiegen aus den bekannten Gründen. Bei der Krönung des Königs in Reims im Hochsommer 1429 steht er, wie die Quelle berichtet, tränenüberströmt neben Jeanne. Mit Ehren überhäuft bleibt er der Jungfrau treu und folgt ihr bis zur folgenschweren Niederlage bei Paris. Dann wird Jeanne verhaftet und verbrannt. Der Verbrennung wohnt Gilles wahrscheinlich bei. Dann stirbt sein habgieriger und gewalttätiger Großvater, bei dem er lebt. Sein Vetter, einer seiner wichtigsten Gönner, zieht sich von ihm zurück.
Gilles de Rais beginnt nun ungehindert, seine ungeheuerlichen Ausschreitungen auszuweiten. Im Sommer 1433 verliert er jeden Halt, jede Kontrolle. Er gibt sich völlig ungehemmt seinen Lüsten und dem beispiellosen Exzess hin. Er kehrt nach Orléans, dem Ort seines größten Erfolgs, zurück. Er reitet an der Spitze 200 Berittener, Pagen, Schildknappen, alle prächtig gekleidet. Er lässt ein hohes Gerüst bauen, unter dem Würzwein und andere starke Weine gestapelt werden. Er wirft mit seinem Geld, seinen Ringen und Juwelen nur so um sich. Er muss Ländereien verkaufen und verpfänden, Schuldverschreibungen unterschreiben. Er lässt ein Fest zum Gedenken der unschuldigen Kinder von Bethlehem ausrichten. Sind es Gewissensqualen? Diese Stiftung finanziert die Stelle eines Vikars, eines Dechanten, eines Archidiakons, mehrerer Kanoniker. Er gewährt ihnen Renten, Einkünfte. Der Schrecken der Erben ist riesig groß. Bei den Umzügen kleidet er die Leute in die prächtigsten Gewänder. 6 Männer müssen Orgeln mit sich tragen. Denn Gilles liebt den Kirchengesang, wie Richard Löwenherz. Er liebt den reinen Klang der Knabenstimmen.
Seine Verwandten sprechen das erste Mal davon, dass er verrückt ist. Gilles de Rais schwankt zwischen hemmungslosem Taumel und einsamen Fluchten. Das Tempo nimmt zu. Er ist ruiniert. Er sucht Hilfe bei Zauberern und Hexenmeistern. Er lässt Öfen für die Alchemie bauen, eine Frau kommen, die Verbindung zum Teufel herstellen soll. Der Teufel aber lässt ihn im Stich. Dann will er zum Heiligen Grab nach Jerusalem pilgern. Dann findet er den Hexenmeister Dumesnil, um das zu vollbringen, was Gilles von ihm fordert: neues Geld. Muss er auf Dumesnils Anweisung hin mit eigener Hand und mit dem Blut seines Fingers eine Verschreibung an den Teufel unterzeichnen. All diese Possen nützen nichts. Gilles, einer der reichsten Männer Frankreichs, ist ein für allemal ruiniert. Dann trifft er auf ein anderes Monster, den Teufel François Prelati. Er ist ein Satan, der die Wahnideen des Barons de Rais anfeuert. Zunächst ein lebendes Huhn, dann eine Taube und dann, wir verweisen auf die Prozessakten in der Nationalbibliothek von Paris. Prelati ist ein junger Mann von 23 Jahren, der sich in einen Mantel aus violetter Seide hüllt. Gilles ist in ihn verliebt. Nach den Grausamkeiten, die sie mit weiteren Komplizen vollführen, bricht der Baron de Rais in irrsinnig dröhnendes Gelächter aus, wie die Prozesszeugen aussagen. Er bildet um sich einen Hofstaat des Verbrechens, bei dem der Wahnsinn nicht unkontrolliert bleibt, wie 300 Jahre später in den 120 Tagen von Sodom gibt es ein Regelsystem.
1439 zieht sich die Schlinge immer enger zu. Das Gerede über Gilles nimmt zu. Auf Anordnung des Bischofs von Nantes finden erste Untersuchungen statt. Er wird vor Gericht zitiert. Gilles de Rais braust auf, ein letztes Mal, beschimpft öffentlich den Bischof und seine Helfer als Sodomisten und Hurenböcke. Dann geht er in die Knie. um der Folter und dem Höllenfeuer, das die Exkommunikation bedeutet, zu entgehen, gesteht er, dass er genug Böses getan habe, um 10.000 Mal den Tod zu verdienen. Gefühlvoll nimmt er Abschied von Prelati. Sein Schicksal ist besiegelt. Von Gilles de Rais bleibt 200 Jahre später nur ein Märchen, das an Winterabenden am Feuer erzählt wird. Und da es auch im 16. Jahrhundert unerträglich ist, dass ein verrückter Päderast und bestialisch getötete Kinder in der Erzählung vorkommen, wird aus Gilles de Rais der Ritter Blaubart, der Frauen mordet. Das klingt wahrscheinlicher und angenehmer. Und die Einwohner von Machecoul, Trifauche und Chantausset bezeichnen die alten Schlossruinen als die Orte, an denen der Ritter Blaubart sein Unwesen trieb. Wer ist Gilles de Rais?
Höllennacht.
Arthur Rambo.
Arthur Rambo.
Ich hab einen bösen Brocken Gift geschluckt. Ich hab einen bösen Brocken Gift geschluckt. Dreimal gebenedeit der Ratschlag, der mir kam. Meine Eingeweide brennen. Der Aufruhr des Gifts verdreht mir die Glieder, zerreißt mich, wirft mich nieder. Ich sterbe vor Durst. Ich ersticke. Was ist die Hölle? Seht doch, wie das Feuer sich von neuem entfacht. Ich brenne, wie es sich gehört. Haut ab, Dämon!
Ich sah Millionen liebreizender Wesen. Ein sanftes, geistiges Konzert. Kraft und Ruhe. Hochherziges Streben. Was weiß ich? Hochherziges Streben, und das ist noch immer das Leben. Was, wenn die Verdammung ewig währt? Ein Mensch, der sich entstellen will, ist doch garantiert verdammt, nicht wahr?
Schluss mit diesem falschen Geflüster, den falschen Düften, den Zauberformeln, der kindischen Musik. Und Schluss auch mit diesem Gewäsch, dass ich die Wahrheit besitze, dass ich die Gerechtigkeit sehe. Ich bin reif für die Vollkommenheit. Ich, Großmaul, ich hab die Krätze auf dem Kopf. Da, schau her, lieber Gott. Ich habe Angst. Ich habe Durst, großen Durst. Ah! Die Kindheit, das Gras, der Regen. Pfützen auf dem Pflaster, das Mondlicht, wenn die Turmuhr 12 schlug. Der Teufel steckt im Glockenturm zu dieser Stunde. Maria, heilige Jungfrau, Abgrund meiner Dummheit.
Gibt es hier unten nicht ein paar ehrbare Seelen, die mich bekehren möchten? Kommt nur! Ich habe einen Schalldämpfer auf dem Mund. Sie verstehen mich nicht, das müssen Phantome sein. Und überhaupt, niemand denkt jemals an irgendeinen anderen. Bleib mir vom Leib!
Ich schmeiß meine Perlen nicht vor die Säue! Soll ich mich in Luft auflösen? Soll ich nach dem Ring tauchen? Wird es gewünscht?
Ich werde Gold machen. Heilmittel. Vertraut mir ruhig. Vertrauen lindert, leitet, heilt. Kommt alle meine Schäfchen, auch die kleinsten, damit ich euch trösten kann, damit ich euch ins Herz schließen kann, in dieses fabelhafte Herz. Arme Menschen, Arbeitstiere. Ich verlange keine Gebete. Euer Vertrauen allein macht mich glücklich.
Und ich bräuchte eine Hölle
für meine Wut und eine Hölle für meine Großmäuligkeit und eine Zärtlichkeitshölle.
Ein Höllenkonzert!
Ich vergehe vor Langeweile. Da kommt schon das Grab. Ab geht's zu den Maden. Schreck aller Schrecken, Satan, du Spaßvogel. Willst du mich mit deinem Charme zersetzen? Nein, nur das nicht. Lieber einen Schlag mit der Forke, einen Feuerfunken. Ah! Zurück im Leben. Mit meinen Augen unsere Verstümmelungen sehen und dieses Gift, der tausendfach verfluchte Teufelskuss, Allmächtiger, hab Mitleid. Versteck mich. Ich halte mich so still.
Wieder steigt das Feuer, von seinem Verdammten entfacht.
Arthur Rimbaud, Eine Zeit in der Hölle.